Ja, meine Lieben, das letzte Mal haben wir es ein bisschen wiederholt oder sind so ein bisschen ins Gespräch gekommen und ich habe dann gesagt, wir werden heute ein bisschen einen Rückblick machen auf die unserer Erdentwicklung vorangegangene Entwicklungszeit des alten Mondes. Also auf diese frühere Verkörperung der Erde. Und zwar, warum? Weil es uns zuerst einmal überhaupt zu einem Verständnis dessen führt, einmal was mit der Eva gemeint ist oder warum die da herauskommt. Also das heißt dann, warum es später dann überhaupt zur Geschlechtertrennung kommt. Das mit Adam und Eva da, das ist ja jetzt noch nicht die eigentliche Geschlechtertrennung, sondern das dauert noch eine Weile bis zum Sündenfall hinein. Also das ist ein sehr, sehr langer Prozess. Und wir müssen ein bisschen schauen, wie sich das vorbereitet. Das bereitet sich im Grunde schon auf den ganzen vorangegangenen planetarischen Entwicklungsstufen, also auf den Vorstufen. Vorher, wisst ihr vielleicht, also da war der alte Saturn, das war eine reine Wärmewelt. Da gab es also noch nichts, was irgendwie unserem Stofflichen vergleichbar ist, sondern die einzige physische Substanz, wenn man so will, war Wärme damals. Dann gab es die alte Sonne, da kam das Lichtelement dazu als eines, und also zur Wärme das Licht dazu und auf der stofflichen Seite das gasförmige, luftförmige. Und dann kam der alte Mond, auf dem alten Mond kam dazu der sogenannte Klangäther als ein Verfeinerungszustand. Und als Verdichtungszustand auf der anderen Seite kam das flüssige Element dazu. Und diese drei planetarischen Vorstufen, die sind im Wesentlichen nämlich repräsentiert durch das Eva-Element in dem Ganzen drin. Eva sozusagen die Erdenmutter auch irgendwo repräsentiert eigentlich die vergangenen planetarischen Zustände. Also das kommt herein, während der Adam also zunächst einmal das repräsentiert, was neu jetzt mit der Erdenentwicklung hereinkommt. Und das heißt, Adam und Eva gehören ursprünglich aber ganz eng zusammen, weil dieses Neue, was mit dem Adam hereinkommt, sich eigentlich nur auf Basis dieser alten Entwicklungsstufen entwickeln kann. Also das, wenn das keine Basis hätte, dann wäre das vielleicht prädestiniert zum Ich-Menschen, aber er hätte keine Leibeshüllen zum Beispiel. Und dann könnte er sich auch nicht entwickeln, weil das Ich entwickelt sich ja heutzutage gerade primär dadurch, dass es seine Leibeshüllen verwandelt, umwandelt. Also das ist einmal ganz, ganz wichtig dabei. Und das drückt sich interessanterweise aber jetzt rein sprachlich auch aus in einem Zusammenhang zwischen dem Wort Jahwe und Eva. Im Hebräischen sind die eng verwandt. Also das Jahwe heißt eigentlich in hebräischen Buchstaben, also das ist das He, das ist das Wav. Das ist also so ein Strich mit einem Haken da, noch einmal Ding und ja, also wir müssen es ja lesen von der Seite eigentlich. Also das J hängt da dran, also umgekehrte Richtung. Ist das deutlich? Nein. Also da ist es in unserer deutschen Schreibweise von links nach rechts zu lesen, da ist es von rechts nach links. Also J, H, W, H, das ist Jahwe. Und die Eva, die Chava, die hat zwar kein He am Anfang, sondern das Chet. Das Chet ist aber ganz verwandt und hat auch fast den gleichen Buchstaben. Der einzige Unterschied ist, dass es da geschlossen ist. Es ist also... H ist eigentlich so, hat sehr mit dem strömenden Atem zu tun, weil es... wird, ist es ein bisschen fester, stofflich gefasst, also es strömt ein bisschen härter vom Laut her. Also es ist eine Spur, wie soll ich sagen, körperlicher, das ist ein bisschen seelischer vom Klang. Das ist eine Spur körperlicher vom Klang her.
Sogar in der Zeichnung sieht man es.
In der Zeichnung
sieht man es. Da eben offen
ist. Da ist es offen eben, genau. Es hat was Leichteres, was Offeneres eben. Aber sonst ist es sonst ist es gleich, hint ist auch das He, also habe oder chava, die Vokalisierung ist ja immer sehr variabel. Also weil in der Schrift sind zunächst einmal überhaupt nur die Konsonanten geschrieben, die Vokale nicht, ursprünglich eben überhaupt nicht, später dann im Mittelalter, als das Hebräische überhaupt nicht mehr lebende Sprache war, sondern nur mehr die Sprache der Schriftgelehrten war und die Juden teilweise in der ganzen Welt zerstreut waren, ja seit der Diaspora in die ganze Welt zerstreut waren, im Grunde hat es die verschiedensten Dialekte gegeben und es entstand immer mehr Unsicherheit über die Vokalisierung. Da gab es dann die sogenannten Masoreten, das waren also jüdische Gelehrte, die dann ein System entwickelt haben mit den Punkten. Ihr kennt das ist eh da manchmal drinnen. Da sind dann Punkten darunter unter den Zeichen und diese Punkten deuten die Vokale an. Also zum Beispiel, wenn drei Punkten darunter sind, das weiß ich zufällig, das ist ein Ei zum Beispiel. Dann ist also ein und so weiter. Oder wenn zwei nebeneinander sind, ist es ein E. Wenn zwei untereinander sind, ist es auch ein E, das aber praktisch nicht gesprochen wird. Wie zum Beispiel beim ersten Wort Toledot, genau. Mhm. Genau. Also das wird nicht gesprochen Toledot, sondern Toledot. Es ist nur so eine Unterbrechung drinnen. Und früher in alten Zeiten hat man das einfach wirklich unmittelbar aus dem Erleben heraus vokalisiert. Und da ist Chava, Chave, das ist sehr ähnlich vom Klang. Also das heißt eigentlich, das Wort Jahwe entsteht dadurch, dass zu dem Chava, Cheva das J dazukommt. Und das J ist das Ich-Prinzip. Das J ist, so sagen es auch die Kabbalisten, das ist der kleinste hebräische Buchstabe, das ist wirklich nur das Apostroph im Grunde. Und sie sagen aber, das ist der Urbuchstabe, aus dem entsteht alles. Das ist das schöpferische Zentrum, das ist das göttliche Ich.
So wie das Ich mit J geschrieben haben.
Genau, genau, genau. Das ist also eigentlich, da gibt es auch viel Zeichen, also wenn es mit, weil gerade die Kabbalisten kennen eigentlich auch die Trinität. Und da ist das Zeichen für die Trinität, sind dann eigentlich drei Ich im Grunde, die aber ein gemeinsames bilden, die einen gemeinsamen Kreis bilden, der in einem Dreieck drinnen steht. Also, man kann sagen, steht aber im Eva oder Chava steht für die alten planetarischen Entwicklungen, da ist das Ich-Prinzip noch nicht dabei und das kommt jetzt mit der Erdentwicklung dazu. Und die Elohim, die dieses Ich-Prinzip sozusagen den Menschen verleihen, deren Gemeinschaftsbewusstsein, das haben wir das letzte Mal, glaube ich, angesprochen, wird Jahwe genannt, eigentlich. Und da ist eben dieses J dann drinnen. Aber es baut auf der Vergangenheit, das ist ganz wichtig. Auch die Elohim bauen auf der Vergangenheit auf. Und auch das haben wir schon öfters besprochen. Gerade die ersten paar Zeilen im ersten Kapitel, also wirklich der Beginn da mit dem Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz ve haaretz hayeta tohu va bohu ve choshek alpene tehom ve ruach Elohim erachefet alpene hamayim. So bis daher, also das heißt, am Anfang schufen die Elohim den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer, wie es oft übersetzt wird, dieses Tohu wa Bohu. Wir haben auch gesprochen darüber, dass in den Lauten dieser Worte sind Bilder versteckt, darinnen eigentlich. Also schon das Bereshit, Anfang, oder was als Anfang übersetzt ist, ist eigentlich ein Bild für diesen Urzustand. Das Bo ist einmal so eine Art ein abgeschlossener Raum, der gebildet wird. Das ist sozusagen der Urkosmos, der entsteht. Also der eine Hülle hat und dort innerhalb dessen spielt sich jetzt die Entwicklung ab. Die Kabbalisten sagen also, die Gottheit hat sich zurückgezogen. Das Ein Sof, wie sie es nennen auch, also das ist die schöpferische Quelle, hat sich zurückgezogen. Dadurch ist ein leerer Raum sozusagen entstanden, in dem sich jetzt das Schöpfungsgeschehen abspielt. Also es ist ganz interessant, also die Kabbalisten sehen das so, die Schöpfung entsteht, indem sich die Götter aus einem Bereich zurückziehen. Und damit ist für sie von Haus aus klar, dass da Probleme drinnen geben wird, weil da die Götter nicht unmittelbar drinnen wirken. Das heißt, da wird es Schwierigkeiten geben drin, das sehen sie von Anfang an irgendwo, weil das bis zu einem gewissen Grad eine Welt ist, wo die Götter nur von außen hereinwirken, aber nicht drinnen sind. Ja, wie dem auch sei, jedenfalls entsteht also so ein abgeschlossener Raum und in dem regt sich etwas. Das R ist eigentlich immer der Laut für seelische Tätigkeit. Und zwar seelische Energie, also Triebkraft von mir aus auch. Also von dem ist es erfüllt. Das heißt, es ist eigentlich ein abgeschlossener Seelenraum, der sich bildet zunächst. Weil das haben wir auch das letzte Mal wiederholt oder gesagt, dass die sechs Schöpfungstage, dass sich das alles in der Seelenwelt abspielt. Es ist also die Schöpfung, die sich in der Seelenwelt abspielt, noch nicht das Äußere. Also, dieses Abgeschlossene, darin regt sich etwas. Ein bisschen leicht vom Vokal her das E drin, Brashit, so ganz leicht deutet das an. Das E ist immer E-Laut. Sperrt sie irgendwas, hat mit Ego auch zu tun, mit Bewusstwerden aber auch zu tun, also so ein bisschen Ego-Bewusstsein schwingt damit. In dem Bereshit, ist für die Hebräer das Feuer des Geistes. Eine der drei Buchstaben, die die Hebräer zu den sogenannten Müttern zählen. Es gibt drei Mütter. Nein, nicht zufällig. Die drei Mütter sind die drei vergangenen planetarischen Zustände in Wahrheit. Ist die alte Saturnwelt, die Feuerwelt. Dann kommt als zweites die Sonnenwelt, Aleph. Das kommt jetzt in dem Wort Bereshit allerdings geschrieben, zwar vor, aber nicht gesprochen. Ich weiß nicht, wenn ihr euch die ganz erste Seite anschaut, da ist dieses Wort Bereshit. Ich kann es eh da. Zwei Punkte da unten. Resch.
Was hast du gesagt? Ist zwar geschrieben, aber nicht gesprochen.
So, das Aleph. Das Aleph. Das ist das Aleph da. Das ist so ein bisschen wie ein X ausschaut. Ist aber kein X, weil das nicht das zweite nicht durchgehend ist. Dann kommt das Shin. Punkterl auf dem rechten, wenn es auf dem linken wäre, dann wäre es ein S, dann wäre es ein Sinn, aber sonst das gleiche Zeichen, also das J, das als I gesprochen wird in dem Fall, und hinten das Tet. Das Tet ist so geschrieben ungefähr. Ist ein nicht zu verwechseln mit dem Ket. Und beim Lesen mit meinem Aufbau, das hat so ein bisschen einen Schwung. Also das ist so wie ein TH wird das gesprochen. Bereshit. Das, in dem Fall wird hier dieses Aleph, das Aleph ist nämlich nicht unser A, weil sie schreiben ja keine Vokale mit Buchstaben. Es ist eigentlich ein neuer Sprachansatz. Und es kann aber als Vokalzeichen dann verwendet werden, als Platzhalter eigentlich, dass dort irgendein Vokal hinkommt. Also sie verwenden es prinzipiell zuerst einmal in Worte zu gliedern. Was ist im Deutschen, was wäre ein Beispiel? Wenn ich sage, die Scheiben im Winter vereisen, aber wir wollen in die Südsee verreisen, dann gliedern wir ab. Verreisen. Wenn so ein neuer Stimmansatz drinnen ist, würden die Hebräer ein Aleph schreiben. Das ist eigentlich nichts anderes als ein neuer Stimmansatz. Wird aber oft eben verwendet als Ersatzzeichen, wo dann ein Vokal gesprochen wird. Also das
die zwei Punkte unten heißen, dass das nur das leichte E ist. Bei Regit, da ist es wirkliches, als wirkliches E gesprochen. Bei Regit. Und das ist TH. Und also da, das ist das Feuer des Geistes. Das hängt also mit sozusagen
eine
mit
der
dem.
Mütter, eine der Mütter.
Ist eine der Mütter, genau. Das Aleph wäre das, die zweite der Mütter. Das steht für die alte Sonnenwelt. Mhm. Und das Luftelement, also sie sagen auch, das ist Feuer, das ist Luft. Und das Mem, das kommt da drin nicht vor. Das kommt aber dann vor in dem Wort Hashamayim zum Beispiel. Mhm. Hashamayim, da kommt es zweimal vor. Das ist also dieses, das ist das M. Das ist das.
Die dritte.
Das dritte, ja. Das ist, ich zeige es mir auch. Das hat nämlich noch typischerweise zwei verschiedene Formen. Also das ist eigentlich so, irgendwie und hat das ein Hackerl dran. Je nachdem ist. Oder es gibt als die geschlossene Form. Das ist am Ende. Dann schaut es etwa so aus. Also das ist.
Mem.
Ja, Mem. Das ist das Mem.
Mem, Mond.
Ja, genau. Das ist das Mondelement. Richtig. Und steht fürs Wasserelement auch. Mhm. Also, das stimmt genau mit den planetarischen Stufen zusammen. Diese drei Mütterbuchstaben, jetzt nicht in Bereshit drinnen, aber diese drei Mütterbuchstaben, das ist eben das Shin, das Aleph und das Mem.
Und sagen die, welche ist die vierte Mutter?
Naja, der vierte Zustand ist der, in dem wir jetzt drinnen sind. Also das ist das Neue drinnen. Also die Mütter sind in dem Fall immer das, was aus dem Alten bewahrt wird und hinübergenommen wird.
Wir werden auch zur Mutter.
Ja. Wenn unser Zustand vorüber ist, dann kommt der Viertes dazu. Aber das ist jetzt erst im Werden. Also das ist jetzt noch keine Mutter, sondern das ist eigentlich ein werdendes Kind. Noch, genau. Genau, also das sind wir jetzt.
Zu Jahwe wollte ich noch was sagen. Ja? Das Habe und Jahwe ist für mich so wie Ja zu Habe. Ja zu Habe.
Ja. So, ja. Du meinst so als, ja als Bestätigung. Ja, ja. Gut. Ja, ich meine, es ist ja interessant, es gibt ja. Neben dieser biblischen Erzählung gibt es zum Beispiel die Tempellegende, haben wir auch schon einmal erwähnt, auf die sich zum Beispiel die Freimaurer berufen, und die aber auch eben eigentlich aus der jüdischen Überlieferung kommt, was heißt, eigentlich wurde die Eva noch vor dem Adam erschaffen, und zwar aber jetzt nicht von Jahwe, sondern von einem der anderen Elohim. Und noch bevor also sozusagen dieses Jahwe-Prinzip den Adam hervorgebracht hat. Und von dieser Eva stammt dann ab das Kainsgeschlecht. Also die Kainssöhne, die stammen eigentlich wurden die sozusagen gezeugt, aber das natürlich nicht in unserem äußeren Sinn, dann von diesem anderen Elohim mit der Eva. Und da kommt eben ein Sohn heraus, wenn man so will, oder ein Geschlecht heraus, das Kainsgeschlecht. Und das bringt also diese alten Kräfte im Grunde hervor, die aber, wie soll ich sagen, unserer Erdenentwicklung eigentlich die Substanz geben, die stoffliche Grundlage auch irgendwo geben. Weil das mütterliche Prinzip ist auch immer das, was Substanz gibt. Was Stoff sozusagen gibt. Stoff ist eigentlich, wenn man so ganz allgemein betrachten will, ist etwas, was aus der Vergangenheit kommt und das tragende Element ist, das dann von dem neuen schöpferischen Prinzip umgestaltet wird. Und bis unsere Stofflichkeit, unsere irdische Stofflichkeit herauskommt, dazu braucht es eben dieser drei vorbereitenden Stufen. Und je dichter dieses materielle Element, wenn man so will, wird, umso größere Kraft muss auch das Ich dann aufbringen, das heißt das geistige Prinzip, um es zu gestalten, um es umzuschaffen. Aber desto höher steigt es auch, desto reifer kann es auch werden, desto mehr Schöpferkraft kann es entwickeln. Also es ist sozusagen im reinen Feuerelement schaffend zu wirken, ist in gewisser Weise weniger, als wenn ich die ganze festes Erdelement umgestalte. Und unser Ich ist darauf angelegt, das feste Erdelement umzugestalten. So in Feinheiten tun wir es ja sogar bezüglich unseres Organismus. Also nur halt noch nicht bewusst, sondern wird uns erst unbewusst. Zum Beispiel unsere Bewusstseinsseele, die wir heute haben, hat ihre Grundlage darin, dass unser Ich verwandelnd bis in den physischen Körper eingreift. Und das tut es beständig, das tut es also namentlich beim Gehirn. Und das Gehirn ist ununterbrochen in Wandlung, abhängig von unserer Geistestätigkeit. Heute kann man das ja eigentlich schon fast naturwissenschaftlich beobachten, zuschauen dem Hirn, wie eigentlich unser Denken das Hirn formt. Also das, zwar es entstehen keine neuen Nervenzellen mehr, aber ununterbrochen neue synaptische Verbindungen, also Verbindungen zwischen den Nervenfasern. Da tut sie ununterbrochen was und das hängt von unserer Geistestätigkeit ab. Und gerade daran werden wir uns am meisten bewusst. Daher sind wir eigentlich im Moment zumindest im abstrakten Denken im Grunde am bewusstesten. Also wenn ich rechne, 1 und 1 ist 2, dann überschaue ich im Grunde bewusst alles, was daran beteiligt ist. Da sind wir sogar noch bewusster als in der sinnlichen Wahrnehmung in Wahrheit. Weil, bitte, wie viel verschlafen wir, wenn wir täglich in die Welt hineinschauen? 99% zieht an uns vorbei und wir können uns gar nicht erinnern, dass wir das gesehen haben. Das heißt, wir haben es nicht bewusst gesehen, auch wenn wir die Augen offen haben. Aber 1 und 1 ist 2, das überschauen wir vollkommen, da sind wir ganz wach dabei. Es ist halt sehr eng und sehr klein. Und wenn
666 plus 713, was spielt sich da ab?
Naja, wenn wir es klar durchdenken und klar die Rechenschritte durchschauen, sind wir auch bei jedem Schritt wachbewusst dabei. Also auch bei einer komplizierteren mathematischen Aufgabe. Daher kein Wunder, dass heute so ein Trend da ist, alles mathematisch zu fassen. Weil wir leben im Zeitalter der Bewusstseinsseele, wir wollen aufwachen, wir wollen jeden Schritt bewusst verfolgen können. Und auf dem Gebiet können wir es, halt manche mehr, manche weniger, aber im Prinzip können wir es dann noch am ehesten. Darum versuchen wir jetzt einmal alles in das hineinzupacken und lassen fast wissenschaftlich nur mehr gelten, was sie mathematisch beschreiben lässt, weil es da exakt ist und nicht irgendeine verschwommene Eingebung, die man sagt, so muss es sein. Ja, wieso? Na, es ist so. Das genügt nicht, sondern wir wollen es Schritt für Schritt nachvollziehen können. Und da ist wirklich die Mathematik das Musterbeispiel.
Weil man es immer wieder üben kann.
Und man muss bei jedem Schritt bewusst dabei sein. In der Mathematik kann ich nicht träumen, so irgendwie, naja, wird schon so. Zumindest reicht das nicht. Ich meine, es ist oft so ein Träumen schon auch dabei, das mich dann bei einer komplizierteren Rechnung vielleicht in die richtige Richtung führt. Nur, also wenn man, weiß ich nicht, wenn man irgendeinen Lehrsatz beweisen will oder eine neue Formel herleiten will, ist es oft so, dass man irgendeine dumpfe Ahnung hat, in welche Richtung das gehen könnte. Weil wenn du die überhaupt nicht hast, dann rechnest du 100.000 Mal im Kreis herum und weißt nicht, wo du abzweigen sollst, im Grunde. Also irgendeine Ahnung hat man oft. Gerade also Hebräer, Juden haben das sehr gut, also die sind ja sehr intellektuell begabt und zwar haben sie aber zusätzlich so immer so einen Hauch Inspiration dabei. Das heißt, sie durchschauen einfach Zusammenhänge oft schneller. Daher gerade bei den Naturwissenschaftlern sind sehr viele, die aus dem jüdischen Kreis irgendwo kommen. Weil sie haben die Klarheit des Intellekts und dazu so ein inspiriertes Element. Das gehört dazu, weil nur mit der Logik allein kannst alles beweisen oder nichts beweisen, da kannst du ewig im Kreis laufen im Grunde. Da, es ist zwar alles richtig, aber es führt nirgends wirklich weiter irgendwo hin. Also man braucht ein bisschen einen Spürsinn auch dazu, um in eine Richtung zu gehen, wo man dann auf was Brauchbares stößt. Aber da sind wir am Wachsen. Und aber gerade dieses Denken, gerade das logische Denken, der wirkt am meisten umgestaltend auch in unsere Gehirnstruktur hinein. Natürlich sind das Feinheiten, feine Strukturen, aber das kann man heute bereits sichtbar machen. Also zu Steiners Zeiten konnte man das noch nicht. Ich meine, der Steiner hat das schon erzählt, also eigentlich müsste man das sozusagen nachweisen können und so weiter. Heute kann man das im Grunde sehen.
Durch dieses bildgebende Verfahren.
Ja, durch diese bildgebenden Verfahren, genau. Gibt es verschiedene, also es sind alles so im Prinzip so Tomographieverfahren, also Magnetresonanz, gibt es verschiedene Positronen, also ja, Positronen-Emissionstomographie zum Beispiel ist sehr gut geeignet. Da wird immer Kontrastmittel eingespritzt, das ist ein radioaktives Material, das sogenannte Positronen aussendet, also ein Positronenstrahler, und das wird dann aufgezeichnet.
Stück, ich muss vielleicht das Fenster aufmachen.
Ja.
Doch ein bisschen durch zum Schlaf sonst rein.
Ja,
durchaus. Es gibt sicher mir, aber frische Luft ist.
Frische Luft ist immer gut.
Ja.
Nur zu. Wenn es euch kalt wird, schreit.
Jetzt ist es eh warm draußen.
Ja, jetzt ist es richtig, ja. So ist es. Ja, also so viel als einmal als Vorbereitung, warum es ganz gut ist, so einen Blick ein bisschen zurückzuwerfen und eben insbesondere auf die alte Mondenstufe. Also das, was diesem MEM entspricht. Das sind zum Beispiel die Wasser auch, das sind die Stoffesmassen, die aus der Vergangenheit kommen, daher Hashamayim. Interessanterweise sind aber himmlische Gewässer zunächst. Also die feinen Gewässer werden herausgezogen. Es hat mit unserem Wässrigen nichts zu tun, weil es spielt sich ja in der Seelenwelt ab. Also, aber es hat was Fließendes, es ist etwas, was Produkt letztlich von der alten Mondenzeit her ist. Und es kommt dann am ersten Schöpfungstag eben, und der Geist, der Elohim, schwebte über den Wassern. Das sind dann die unteren, die dichteren Gewässer, Hamayim, dasselbe. Hashamayim, der Himmel, die himmlischen Gewässer und die irdischen Gewässer. Das ist eigentlich genau das, was aus der Mondenwelt hervorgeht. Und weil es bereits auf dem alten Mond eine Trennung gab. Also der alte Mond war nicht eine einheitliche Welt, also wie weiß ich nicht, ein großer Sonnenkörper oder sowas, sondern es gab bereits den Zustand, dass sich eine Sonne abgetrennt hat von dieser alten Mondenwelt zu einer gewissen Entwicklungsstufe. Sogar andere Himmelskörper auch, aber das Wesentliche ist, dass sich der alte Mond gelöst hat von der Sonne. Diese Sonne ist weder die alte Sonne, der zweite planetarische Zustand, noch ist es unsere heutige Sonne. So, es ist halt ein Zwischenzustand, der sich damals während dieser alten Mondenentwicklung gebildet hat, wo also höhere geistige Wesen mit dieser Sonnenwelt hinausgegangen sind, die dort in den dünneren Elementen sich eben rascher und ihrer geistigen Kraft gemäß entwickeln konnten. Und die eigentliche Mondenentwicklung spielt sich aber auf dem dichteren Körper ab, der also ausgeschieden ist, der sich nach Steiners Angaben bewegt hat in einer Entfernung von dieser Sonne, die unserer heutigen Marsbahn entspricht. Also weil diese alte Mondenwelt war, also am Anfang war es ein einheitlicher Körper, ungefähr so groß, wie dass er die ganze Marssphäre umfasst, und nach einer gewissen Zeit tritt eine Trennung auf, die Sonne zieht sich heraus, bleibt im Zentrum, und außen bildet sich langsam diese Mondenwelt. Also zuerst aus dieser Mondensphäre verdichtet sich langsam ein eigener Planet, wenn man so will, der sich bis zum wässrig flüssigen Zustand verdichtet. Und der kreist dann dort. Und der kreist in einer eigenartigen Weise, die wieder ein bisschen vergleichbar ist mit unserem heutigen Mond, weil Steiner sagt, also das war so, dass der während eines Umlaufs auch nur eine einzige Drehung gemacht hat. Was heißt das, wenn er während eines Umlaufs nur eine einzige Drehung macht? Das heißt, Jahreslauf und Tageslauf ist sozusagen, naja, wäre von der Zeit das Gleiche, aber es bedeutet, dass er der Sonne immer die gleiche Seite zuwendet, so wie es beim Mond der Fall ist. Weil der Mond dreht sich während eines Umlaufs, also innerhalb so in knapp 29 Tagen, genau einmal um die Achse. Genau dadurch zeigt er immer dasselbe Gesicht. Naja, wie zeige ich euch das? Langsam. Wie zeige ich euch das?
Ja, also es.
Wenn der herumgeht, der Mond. Wenn der herumgeht.
Du bist die Sonne.
So, jetzt dreht er sich, aber er geht eben nicht so herum, wenn er sich nicht drehen würde, würde ich immer letztlich eine andere Seite sehen vom Mond. Und wenn er sich schneller dreht, noch schneller sowieso. Aber auch wenn er sich nicht dreht. Aber was passiert, wenn ich jetzt ein bisschen mitdrehe?
Vielleicht ist kein Rings nicht ein rundes Ding, sondern ein Bild oder so.
Nehmen wir ein Bild, ja, genau. Nehmen wir das Bild. So, also wenn er sich nicht drehen würde, dann geht er so herum und ich sehe eigentlich immer was ganz was anderes.
Ja.
Also wenn ich da schaue, sehe ich nur die Senkrechte, wenn ich da sehe, sehe ich so schräg drauf, wenn ich da sehe, sehe ich so. So, wenn ich es jetzt so mache, dass es immer ich senkrecht auf die Oberfläche schaue, was passiert, da dreht sich das Ding aber eigentlich. Jetzt ist eigentlich eine Vierteldrehung um 90 Grad gegenüber da gedreht. So, 180 Grad, 270 Grad, 360 Grad.
Das heißt, dreht sie um die eigene Achse.
Um die eigene Achse.
In der gleichen Geschwindigkeit.
Genau,
wie die Lahnkörper.
Genau. Also das heißt, während das einmal die Sonne umläuft, dreht sich auch der Körper einmal in Wahrheit um sich selbst. Dadurch zeigt er immer dieselbe Seite. Beim Mond ist das ziemlich der Fall, wobei das ein bisschen immer hin und her schwankt. Also das nennen wir die sogenannte
Vibration. Selbst wenn es gegenläufig wäre das genauso.
Ja, ginge auch. Also es muss eine Drehung per Umlauf sein.
Dann der Umlauf und die Erde, oder?
Beim Mond, ja, genau. Genau. Und in dem Fall beim alten Mond ist es aber dieser alte Mond, der um die Sonne herumläuft. Das heißt, er zeigt der Sonne immer dieselbe Seite. Es gibt also eine sonnenzugewandte Seite und eine sonnenabgewandte Seite.
Nur kurz in dem Fall, gibt es dafür eine naturwissenschaftliche Erklärung?
Überhaupt nicht, nein. Überhaupt. Also dass gerade eine Drehung ausmacht. Also meines Wissens nicht.
Für den heutigen Mond,
ja, für den alten, so von dem wissen schon gar nichts. Nein, also ich wüsste jetzt keine, ehrlich gestanden.
Weil Sie wissen ja, dass die Materie des Mondes von der Erde...
Ja. Ich meine, so viel, ich meine, es wird sicher irgendwie wenn es eine Erklärung gibt, dann wird es irgendwas mit dem Drehimpuls zusammenhängen. Aber wie genau, bin ich jetzt ehrlich gestanden, ich müsste mal schauen, ob es da irgendwas gibt. Man muss dazu sagen, dass die Theorien für die Entstehung des Mondes gibt es unterschiedliche und das ist noch nicht so ganz entschieden, welche es ist. Also klar ist, dass es in Verbindung einmal war, also dass es sozusagen Gemeinsamkeiten im Material gibt, also dass es in irgendeiner Weise einmal ein gemeinsamer Körper war, aber wie das genau passiert ist, ist naturwissenschaftlich nicht bis jetzt geklärt. Weil es gibt bei allen gewisse Probleme, bei allen Theorien. Nämlich gerade mit dem Drehimpuls. Probleme. Wenn man die Drehgeschwindigkeiten rechnet und vergleicht mit den Massen, die drinnen sind, sagen die Naturwissenschaftler, gut, es gibt den Energieerhaltungs- und Impulserhaltungssatz, das muss sich irgendwie ausgehen. Und bei keiner Theorie geht sich das wirklich so ganz aus. Da ist immer, daher gibt es eine Annahme, ja, da ist irgendein großer Komet oder was gekommen und hat das herausgeschlagen und hat einen zusätzlichen Impuls hineingegeben, den sieht man halt heute nicht mehr, den Kometen, und aber die Wirkung ist halt da. Also mit solchen Dingen operiert man da, aber das ist hochspekulativ im Grunde.
Ich lasse einen Gang offen.
Ja, also die Trennung ist also bei unserem Erde-Mond-System, also da sind wir jetzt nicht beim alten Mond, sondern bei unserem, sicher zu einem Zeitpunkt passiert, wo das ganze System noch nicht verfestigt war. Also das ist lange bevor das verfestigt ist. Es war sicher mal Erde, Mond, ein Gebilde, von dem haben wir eh schon öfter gesprochen, gerade der Zustand Garten Eden, ist das noch ein gemeinsames Gebilde, das etwa so groß ist, dass es bis zur Mondenbahn reicht, aber eben nicht mit so einer dichten Stofflichkeit angefüllt ist, wie wir es heute haben. Also noch in einem viel dünneren Zustand die ganze Geschichte. Und dann während des Sündenfallgeschehens passiert es eben auch, dass sich das trennt und dann verdichtet sich ein Teil zur Erdkugel und der andere Teil letztlich zu der Mondenkugel. Also man darf sich nicht so vorstellen, dass da jetzt ein riesiger Felsbrocken aus der Erde herausgeflogen ist. Naja, weil es gibt ja auch so irgendwie das Bild, naja, also wo der Atlantische Ozean wartet, ist der Mond rausgeflogen. Aber wenn man sich das so irgendwie vorstellt, dass da jetzt ein großer Felsblocken irgendwann rausgeflogen ist, ist das also einfach eine sehr, sehr unserer heutigen materialistischen Vorstellung das Bild genommen. Also das entspricht sicher nicht der Realität. Also die richtige Verdichtung ist erst nachher gekommen dann zu unserem Erdenkörper und zum Mondenkörper. Aber so weit sind wir nicht, jetzt sind wir bei der alten Mondenwelt, da hat sich also eine Sonne abgetrennt und diese Mondenwelt umkreist das und dort spielt sich die eigentliche Entwicklung ab, die für uns Menschen oder für den Menschenvorfahren wichtig ist. Weil das wissen wir ja auch bereits, dass eben auf diesen vorangegangenen planetarischen Entwicklungsstufen, alter Saturn, alte Sonne, alter Mond, die Wesensglieder des Menschen, die heute unsere Leibeshüllen bilden, dass die dort vorbereitet wurden. Also dort die erste Anlage dafür gegeben wurde. Interessanterweise auf dem alten Saturn die Anlage für den physischen Leib. Allerdings als reiner Wärmekörper. Während der alten Sonnenentwicklung ist dieser physische Leib bereits zusätzlich ein Luftkörper geworden. Auf dem alten Mond ist es sogar ein wässriger Körper geworden, wobei es nicht Wasser direkt in unserem Sinn ist, aber in flüssigem Zustand irgendwie. Und heute erst ist es feste geworden. Und selbst unser Körper heute ist zum großen Teil noch flüssig, wässrig. Wir bestehen zu etwa 80% aus Wasser, das Kleinkind noch aus Meer. Also wenn es geboren wird, ein Kind, hat es ungefähr 90% Wasser. Im Alter haben wir dann vielleicht nur mehr 70. Also wir vertrocknen wirklich, wenn es ganz wortwörtlich, wir vertrocknen mit der Zeit, wir trocknen ein. Nicht gleich, dass wir Schrumpfköpfe werden, aber
das ist... Das ist bei den Wienern der Alkoholgehalt.
Ja, sie versuchen das auszugleichen. Genau. Stimmt. Ja. Und auf der alten Sonne kam aber eben auch dazu der Ätherleib. Also da gab es nicht nur den physischen Leib, es gab dann eben den physischen Leib als Wärme- und Luftleib. Also es hat schon verschiedene, gewisse differenzierten Aufbau. Und der Ätherleib kommt dazu. Vom menschlichen Ich ist noch lange keine Rede. Das als eigenständiges Ich existiert das alles noch nicht. Im Gegenteil, höhere Wesenheiten machen mit Hilfe dieser Leibesgefäße sozusagen, die da entstehen, ihre Ich-Entwicklung durch. Auf dem alten Saturn, wo es nur diese Wärmeleiblichkeit gab, machen zum Beispiel die Urengel, die heutigen Urengel, ihre Ich-Entwicklung durch. aber eben unter ganz anderen Bedingungen, weil man muss sich dann vorstellen, ein Urengel wirkt als Art Gruppengeist über eine Reihe solcher Leiblichkeiten. Streckt sich also dort, streckt sein Ich sozusagen dort wie mit Fühlern hinein und er, dadurch, dass er sich an dieser Leiblichkeit stößt, entwickeln diese Urengel oder Archai damals ihr Ich-Bewusstsein. Damit kann man sich schon vorstellen, dass dieses Ich-Bewusstsein aber ganz anderer Art sein muss als unser heutiges. Weil sie erstens also sich abstützen auf eine Mehrheit von Körpergefäßen und das Körpergefäß besteht nur aus Wärme. Also da entsteht ein anderes Ich-Bewusstsein als wir in einem einzigen Körper eingeschlossen und der hat sogar das feste Erdelement in sich. Das ist also ein viel härterer Widerstand. Daher haben wir auch öfters darüber gesprochen, so sehr uns auch diese Engelwesenheiten in ihrer geistigen Kapazität überlegen sind. Sie sind in einem aber uns hinten nach. Sie haben bei weitem nicht diese Möglichkeit zur Freiheit, die wir haben. Die Freiheit, die bei uns als Menschen zumindest potenziell möglich ist, entsteht gerade dadurch, dass wir in diesem einzigen Körper drinnen mit unserem Ich aufwachen und uns stoßen am härtesten Element und sogar dorthin kommen können und so stark damit verbinden zu wollen, dass wir Materialisten werden und vom Geistigen nichts wissen wollen. Aber dann sind wir frei. Das heißt, wir brauchen immer im Grunde den Moment sozusagen Materialisten zu sein und frei zu werden. Nur wenn wir bicken bleiben dabei und stehen bleiben, ist schlecht. Weil jedes Mal, wo wir diesen Moment erleben, völlig getrennt von dem Geistigen zu sein, nur auf die eigene schöpferische Quelle gestellt zu sein, in dem Moment erleben wir unsere Freiheit. Und wir nehmen die aber mit dann, immer mehr von diesem Bewusstsein mit. Jedes solches Freiheitserlebnis, das geht sozusagen nicht verloren, das tragen wir mit dann, dieses Bewusstsein. Also einmal erworbenes Bewusstsein geht nicht verloren. Also wir sammeln das auf.
Ich glaube, das Bewusstsein selber, stimmt das?
Ja, hängt mit der Bewusstseinszelle zusammen und also gerade eben dieses Stoßen an der festen Körperlichkeit und sicher auch die Engelwesenheiten entwickelten so etwas wie eine Bewusstseinszelle, indem sie sich an der Körperlichkeit stoßen, aber das ist halt anders, wenn ich mir am Feuerelement stoße, als wenn ich mir am festen Erdelement stoße.
Aber Sie haben ja schon Qualitäten mitgebracht, Lichtqualität zum Beispiel.
Ja.
Müssen die ja schon gehabt haben.
Ja, ja, Sie bringen alle möglichen Qualitäten mit, gar keine Frage. Gar keine Frage. Und Sie sind mittlerweile ja, also weiter, haben sich weiterentwickelt, also die damals auf dem alten Saturn, die Ich-Stufe, die Menschheitsstufe, wenn man so will, wenn man kann sagen, Stufe der Ich-Entwicklung ist Menschheitsstufe. Das heißt, auf dem alten Saturn haben die Urengel, die Archai, das sind heute die großen Kulturepochen leiten, zum Beispiel die Zeitgeister, die sieben Schöpfungstage, Yom. Yom ist die Bezeichnung der Schöpfungstage und das sind Zeitgeister, nichts anderes. Also die Gliederung in sieben Schöpfungstage heißt eigentlich, aha, die Elohim schufen Himmel und Erde, das heißt, eine Trennung hat stattgefunden. In Wahrheit hängt es zusammen mit der Trennung der Sonne von dem Gebilde, das noch umfasst Mond und Erde. Und die Elohim wirken von außen hinein bereits. Also von der Sonne wirken sie hinein in diese Erden-Mondenwelt. Also ich spreche jetzt von unserer Erdentwicklung. Aber sie brauchen irgendwelche sozusagen Arbeiter vor Ort, sage ich mal so ganz, also Leute, die sozusagen auf der Erdenwelt selber tätig sind, weil sie sind von außen, sie schicken die Schöpfungsgedanken hinein, aber irgendwer muss das tun. Daher hört man auch immer die Elohim sprachen, es wird dieses und jenes getan, oder es soll dieses und jenes getan werden, und dann wird es getan und siehe, es war gut. Und die Ausführung auf Erden, die obliegt also im Wesentlichen dann diesen großen Zeitgeistern. Die sind in der Erdenmondenwelt tätig. Also die wirken sozusagen von innen, nehmen die Schöpfungsgedanken der Elohim entgegen und verwirklichen das. Auch mit noch weiteren dienstbaren Geistern, Elementarwesen, alles Mögliche, was da noch mitwirkt. Aber da gibt es diese Trennung, also das sind ganz gewaltige Geister und wir haben auch gehört, es gibt sowohl die Tag- als die Nachtgeister. Es heißt ja dann, und es ward Abend und es ward Morgen, der erste Tag, so heißt es immer. Also wie heißt da? Und also es schieden die Elohim zwischen dem Licht und der Finsternis und zweite Seite vorne, Vayikra Elohim Laor Yom. Also sie nannten das Licht Tag, Vela Choshek Kara Laila. Choshek ist die Finsternis, also Vela Choshek heißt und die Finsternis, nannten sie Laila, Laila die Nacht. Und Yom und Laila sind die zwei Formen der Zeitgeister. Du hast das letzte Mal die Asuras erwähnt. Die Asuras sind nämlich in gewissem Sinn zurückgebliebene Zeitgeister, das sind die Laila, das sind die Nachtgeister. Die haben aber eine ganz wichtige und eigentlich sehr positive Wirkung auch. Sie werden zu den bösartigen Asuras nur dann, wenn ihre Wirkung am falschen Ort entsteht. Die Laila, diese Nachtgeister, sorgen zum Beispiel jede Nacht auch bei uns dafür, dass unser Körper die ganzen Verfallserscheinungen, die durch das Tagesbewusstsein entstehen, dass die ausgeglichen werden. Die impulsieren also die Lebenskräfte ganz stark. Nur wenn der Missbrauch dieser Lebenskräfte stattfindet, dann wird es arg. Dann wird's schlimm.
Zum Beispiel?
Ich meine, das ist zum Beispiel das, was der schwarzen Magie zugrunde liegt. Also da macht man sich diese Kräfte zunutze. Und benutzt sie eben nicht, um die Körperlichkeit jetzt in Ordnung zu bringen, sondern um diese gewaltige Kraft halt zu ganz egoistischen Zwecken irgendwo einzusetzen und woanders hinzulenken. Also die sind in einer gewissen Weise, gerade was das Arbeiten mit der Körperlichkeit zu tun hat, im Grunde die Stärkeren sogar als die Taggeister, als die Yom. Also die können da noch tiefer eingreifen. Aber wehe, wenn diese Kräfte missbraucht werden. Weil dann missbrauche ich geistige Kräfte, die wirklich bis tief ins Materielle auch hineinwirken und die aber auf der anderen Seite totale Rückwirkung haben auf unser Ich-Bewusstsein. Weil unser Ich-Bewusstsein hängt gerade von unserer dichten, festen Körperlichkeit ab. Von unserem physischen Leib, das hängt sehr stark zusammen. Wir entwickeln eben unser Ich-Bewusstsein an diesem physischen Leib, den wir jetzt haben, an diesem harten physischen Leib. Und wenn da Störungen hineingebaut werden, dann führt es zu einem verzerrten Ich-Bewusstsein letztlich. Das heißt, das ist eine Schädigung, die man dem Ich dann zufügen kann. Das macht diese Asuras, das heißt, das sind also diese Nachtgeister, wenn sie am falschen Ort wirken, so gefährlich. Sie zerstören einerseits die physische Leiblichkeit oder verändern sie in einer Weise, wie es halt nicht geplant ist, und wirken dabei zugleich störend auf das Ich, beziehungsweise auf das Ich-Bewusstsein. Aber wenn sie auf das Ich-Bewusstsein wirken, stören sie zugleich das Ich selber, weil das Ich ist angewiesen darauf, dass es bewusst tätig ist und nicht einfach unbewusst irgendwie. Dann schöpft es also nicht das aus, zu dem es eigentlich berufen ist. Weil unser Ich ist dazu berufen, letztlich ganz bewusst schöpferische Impulse hereinzuholen.
Wie ist das jetzt in der Nacht mit diesen Laila-Kräften? Ja. Ne? Es ist eine andere Stimmung am Tag,
ja,
auch so Bewusstseinsstimmung, ja, als in der Nacht. Das merke ich ganz deutlich.
Ja. Ja.
Wie ist das jetzt außerhalb der Körperlichkeit,
ja,
des physischen Körpers? Wirken diese Laila-Kräfte auf das Gemüt, auf andere, auf den Astralleib, können wir sie so ahnend...
ja, schon, natürlich, es hat eine Rückwirkung auf jeden Fall, ja, es hat eine Rückwirkung, schon, das spiegelt sich einfach hinein in den Ätherleib auch und in den Astralleib auch, die Wirkung. Also sie, nicht so, dass sie direkt im Astralleib arbeiten, aber die Veränderungen, die sie im physischen Leib hervorrufen, werfen sozusagen ein Echo auch bis ins Seelische zurück. Das aber im Unterbewussten bleibt. Also gerade das Ich kriegt es am spätesten mit. Das ist noch das Problem, weil wir heute noch viel zu wenig wach sind.
Aber ich fühle mich anders.
Bitte?
Ich fühle mich anders, weil ich
ganz
anders als am Tag.
Ja. Das hat schon auch damit zu tun, na, man muss noch dazu denken, wenn die guten Leila, also die richtig wirken, ihre volle Wirksamkeit entfalten, dann ist eben gerade unser Bewusstsein weg. Also es geht nicht nur um die Nachtzeit nach der äußeren Ding, sondern vor allem, dass der Mensch dann im Schlafzustand ist. Auch. Also ursprünglich war das halt mit der Nacht identisch, aber heutzutage ist das nicht mehr garantiert. Also bei mir selten, bin ich oft noch sehr wach. Und dann drängen sie natürlich auch schon heran und wollen tun, aber sie können noch nicht ihre volle Wirkung entfalten, weil unser Ich-Bewusstsein das eben auch noch nicht ertragen würde. Es wird einmal die Zeit kommen, aber ferne Zukunft, wo wir auch diese Arbeit am physischen Leib bewusst miterleben können. Wir würden das jetzt nicht aushalten, wir würden brüllen vor Schmerz. Weißt du, was ist Schmerz? Schmerz entsteht im Grunde dann, wenn die Grenzen des Bewusstseins sozusagen gesprengt werden. Wenn also da ein Inhalt hinein will, den unser kleines, enges Bewusstsein noch nicht ertragen kann. Das heißt, das ist so, wie wenn ich in ein kleines Gefäß hineinstopfen will, irgendwann zerreißt es das Ganze. Also so erleben wir es mit unserem Bewusstsein. Weil im Grunde ist der physische Leib, weil er bereits auf dem alten Saturn veranlagt wurde, hat die meisten Entwicklungsstufen hinter sich, die längste Entwicklung, ist daher eigentlich am reichsten und am differenziertesten, im Grunde das höchst entwickelte Wesensglied, das wir haben. Unser Ich, das zwar im Grunde viel geistiger ist, aber ist noch ganz, ganz unentwickelt im Vergleich zum physischen Leib. Also der physische Leib ist was ganz Hochentwickeltes im Grunde. Also ja, nicht auf das ist was Nieder, ja, das ist das Stoffliche und so weiter. Im Gegenteil, das ist das Höchstentwickelte zurzeit. Und da braucht man dann lang, bis das Ich also vergleichbar ist. Und das heißt aber, wenn es so reich strukturiert ist, ist, um es zu erfassen, ein immenser Bewusstseinsinhalt notwendig. Ich meine, braucht man nur schauen, die ganzen Bibliotheken sind angefüllt heute mit Forschungsergebnissen, die irgendwie mit dem Physischen zu tun haben, obwohl die Naturwissenschaft den eigentlichen physischen Leib ja noch gar nicht kennt. Sie kennt nur den stofflichen physischen Leib, das ist noch wieder was anderes, aber wollen wir nicht zu kompliziert werden. Aber da ist so ein reicher Inhalt drinnen, ihr müsst euch vorstellen, das was in allen Bibliotheken jetzt drinnen ist, mal 10 Millionen oder 100 Millionen mal noch mehr, und das müsste man alles in einer Sekunde erleben können. Den ganzen Inhalt, das müsste man wissen können und zugleich überschauen können. Dann könnte man mit Bewusstsein in unseren physischen Leib eintauchen. Das ist jetzt so Milchmädchenrechnung, halt ein bisschen vergleichsweise gesprochen.
Naja, manche Menschen, die halt nach einem Erlebnis wieder zurückkommen, berichten ja oft, wenn es besonders authentisch ist, dass sie halt eigentlich die Antwort auf alles hatten, sozusagen,
ja.
Aber es einfach nicht in Worte fassen.
Aber so ist es, ja.
Es passt also ins irdische Bewusstsein
nicht. Es passt ins irdische Bewusstsein nicht hinein, richtig. Und nur wenn ich es aber ins irdische Bewusstsein holen kann, kann ich es ganz mit klarem Ich-Bewusstsein überschauen. Es ist ja oft so, wenn man diese Dinge studiert oder was hereinholt, merkt man, wie schwierig das ist, das in Worte zu fassen. Man hat aber das Gefühl, ich hab's eigentlich, es ist da, ich weiß es, ich spüre es irgendwie, es ist da, aber wie sage ich's? Wie fasse ich es in Worte? Und da merkt man, wie wenig man eigentlich nur hereinbringt. Das ist ein Bruchteil. Und eben, um wirklich gerade das Physische zu durchschauen, also ist der Inhalt riesig. Der ist riesig. Also das würde man nicht aushalten, noch im jetzigen Zustand. Das muss man sich vorstellen, das hat der Christus erlebt, aber dieses Bewusstsein ist aufgewacht. Das hängt mit dem Auferstehungsgeheimnis zusammen. Weil wenn ich bewusst, voll bewusst, mit meinem schöpferischen Ich voll bewusst durchschaue, was ein physischer Leib ist, nämlich ein individueller physischer Leib sogar, wenn ich das vollkommen durchschaue, dann kann ich ihn im Grunde auch erschaffen. Weil das Erschaffen mangelt daran, dass ich ihn einfach nicht überschauen kann. Ich kann nur mit einem Zipfel irgendwo ganz winzig anfangen, das ist noch nichts.
Oder auflösen.
Wobei man sich dann nicht vorstellen muss, dass dieser physische Leib, den man dann erschafft, dass das ein stofflicher Leib deswegen ist. Das ist immer die Geschichte mit der Auferstehungsgestalt und mit dem Auferstehungsleib. Weil es heißt Auferstehung des Fleisches, Auferstehung des physischen Leibes, aber mit Sicherheit nicht Auferstehung, so wie wir jetzt da sind im stofflichen Leib. Und trotzdem ist die gesamte Gesetzmäßigkeit des Physischen, die ganzen Formprinzipien, es ist alles drinnen. Und trotzdem ist es ein unverweslicher Leib, heißt es noch. Es steht auch drinnen. Es wäre auch sinnlos, ich meine, sonst wäre das halt eine Totenerweckung, gut, und dann 10 Jahre später stirbt er halt wieder an Altersschwäche. Ja, also ich sage es jetzt bewusst so locker, das wäre sicher schön, natürlich ist nett, das haben wir ja heute manchmal, zumindest fast Totenerweckung oder so eine Animation. Also das gibt es ja, aber das ist keine endgültige Auferstehung deswegen. Das zögert die Zeit ein bisschen hinaus. Also wirkliche Auferstehung heißt, dass wir die Gesetzmäßigkeiten, in gewisser Weise die Formgestalt des physischen Leibes, so weit vergeistigt haben, dass wir es also im Grunde jederzeit aus dem Geistigen neu erschaffen können und uns daran bewusst werden können. Wenn wir uns nämlich an diesem geistig physischen Leib spiegeln können, uns bewusst werden können daran, dann können wir das Ich-Bewusstsein, das wir im Moment nur in unserem physisch-stofflichen Leib haben, auch in einem vergeistigten Zustand erleben. Das wird einmal, zumindest wenn es ansatzweise der Fall ist, in der Zukunft der Fall sein. Also das wird der Fall sein, wenn wir dann irgendwann einmal nicht mehr auf unseren stofflich-physischen Leib angewiesen sind. Also was sich äußerlich dadurch zeigen wird, dass die Menschheit halt ausstirbt mit der Zeit. Und bei manchen Vorträgen Steiners findet man zeitliche Angaben dazu, die gar nicht so in die weite Zukunft greifen. Wo er also schreibt, das wird im 6., 7. Jahrtausend beginnen bereits. Äußerlich sichtbar dadurch, dass halt die Weltbevölkerung langsam abnimmt oder schneller abnimmt, je nachdem. Und sonst wird nichts zu bemerken sein. Also, aber
ja, zu dem Zeitpunkt werden wir schon ein bisschen weniger stofflich dann sein.
Genau. Und vor allem wird unser Bewusstsein zu dem Zeitpunkt nicht mehr so stark an unseren stofflichen Leib gebunden sein. Das heißt, wir werden bereits wesentlich mehr anfangen, ja, zwar nicht gleich unmittelbar an dieser physischen Formgestalt aufzuwachen, aber zumindest an unserem Ätherleib aufzuwachen, der aber mittlerweile seine Gestalt von dieser vergeistigten physischen Gestalt bekommt auch, oder mitbekommt zum Teil. Aber wir werden also nicht unmittelbar die Spiegelung am physischen Leib erleben, aber an dem Ätherleib, der sich danach richtet. Ich meine, ist überhaupt eine komplizierte Geschichte, diese Sachen mit physischem Leib, Ätherleib, Astralleib und so weiter, weil man kann sagen, physischer Leib, gut, also das ist jetzt da das Stoffliche. Ja, jetzt kann aber ein physischer Leib auch im ätherischen Zustand vorliegen. Und ist aber trotzdem kein Ätherleib. Dann ist er sozusagen substanziell, wenn man so will, aus Äther gebaut, also aus den Äthersorten. Aber die Formprinzipien, die innere Gesetzmäßigkeit, die er hat, hat er vom Physischen. Dann ist er ein physischer Leib, Im ätherischen Zustand.
Was aber nicht der Fall ist jetzt bei uns.
Was im Moment nicht der Fall ist, nein. Was im Moment nicht der Fall ist. Also gerade diese Auferstehungsleiblichkeit oder diese physische Formgestalt, die ist in Wahrheit so an der Grenzlinie. Die ist eigentlich, also substanziell gesehen, eben nichts Stoffliches mehr. Sie ist ätherisch. Aber die ganze Form, die drinnen ist, die ganze Gesetzmäßigkeit ist die, die aus dem Physischen genommen ist. Und zwar das, was wesentlich ist, weil unsere äußere Gestalt, die wir jetzt sehen, die man fotografieren oder anschauen kann, ist natürlich teilweise geprägt wirklich durch diese geistig-physische Gestalt, aber auch durch die Gesetzmäßigkeiten, die einfach das Stoffliche hat, das da sozusagen drinnen steckt. Steiner sagt dann oft, das ist so wie ein Netz, muss man sich das vorstellen, wie ein unsichtbares Netz, diese physische Formgestalt, und da ist halt die Materie reingestopft, so wie man Äpfel reinstopft oder irgendwas. Und wie es bei so einem Sack ist, wenn viel drinsteckt, dann tut das auch die Form irgendwo verändern, und das ist das, was aber nur dem Materiellen zuzurechnen ist. Also das ist dann in der vergeistigten Form sozusagen weg. Also das heißt, wir kennen eigentlich die genaue physische Gestalt, unsere physische Gestalt gar nicht. Das ist jedenfalls nicht das, was wir sehen, wenn wir in den Spiegel schauen. Es hat schon was zu tun damit, aber es ist nicht eins zu eins identisch damit. Weil da müsste man eigentlich erst das Stoffliche abgelegt haben, um sie in Reinheit zu sehen. Aber dann kann ich es eben nur hellsichtig sehen. Und ursprünglich war sogar von den Elohim, also von dieser Gemeinschaft der Elohim, es gedacht, dass dieser physische Leib des Menschen nicht so dicht wird, dass er so eine dichte Stofflichkeit annimmt wie jetzt. Also er war zumindest wesentlich feiner gedacht.
Wieso war das so?
Man muss dazu sagen, da kommt halt ein übergeordneter Schöpfungsplan noch dazu, in den auch die Widersacher letztlich einbezogen sind. Also die Elohim selber haben keine besondere Neigung, die Widersacher bewusst einzubeziehen. Aber letztlich der Christus, der durch sie wirkt, das haben wir auch einmal besprochen, dass eigentlich durch die Gemeinschaft der Elohim, nämlich als der Eigentliche, der das dirigiert und die Schöpfungsquelle, aus der das kommt, ist eigentlich der Christus, das schöpferische Wort. Das ist ganz interessant, auch wie der erste Seite, da haben wir jetzt das Ganze besprochen, im Anfang schufen die Elohim den Himmel und die Erde war wüst und leer und Finsternis über der Tiefe, und der Geist der Elohim, Ruach Elohim, hängt auch mit der Mondenwelt im Übrigen zusammen, schwebte über den Wassern, also über dieser dichteren Stoffesmasse, und dann heißt's, Vayomar Elohim Yehior Vayehior, und es sprachen die Elohim, es werde Licht, und es ward Licht. Also diese Trennung, erstens haben wir aber vorhin, jetzt fangen sie zu sprechen an. Sprechen, das ist nicht so einfach irgendeine Floskel, die da drin steht, sondern da ist wirklich das gemeint, was dann der Johannes im Johannesevangelium im Prolog sagt, am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. In dem Moment beginnt der Christus mit seinem Schöpfungswort zu sprechen durch die Elohim, durch die Gemeinschaft der sieben Elohim. Und jetzt beginnt das Neue. Das, was bis jetzt ist, vorher, als die Elohim schufen den Himmel und die Erde, das heißt trennen Sonne und Erdensphäre und so weiter, und die Erde wüst und leer, und der Geist der Elohim schwebt darüber, Ruach Elohim. Ruach Elohim heißt eigentlich die Verstandesseele der Elohim. Verstand hat aber immer was zu tun mit dem Gewordenen. Mit dem Verstand begreife ich das Gewordene. Der Verstand ist nicht schöpferisch. Er kann Kombinationen ausloten, aber er ist nicht das eigentlich Schöpferische. Das heißt, es hat alles was zu tun mit der Ordnung, die aus der Vergangenheit kommt. Aus den früheren planetarischen Entwicklungszuständen. Bis daher, bis jetzt, Vayomer Elohim, Vayehior, 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 Yehior, also und es sprachen die Elohim, es werde Licht, und es ward Licht.
Und die Widersacher haben dann den physischen Körper noch verfestigt.
Ja, genau. Das hängt dann mit dem Sündenfall geschehen zusammen und so weiter. Also das heißt, die Elohim als solche haben zunächst keine besondere Neigung, die Widersacher einzubeziehen, aber sie sind natürlich schon da, weil gerade die luziferischen Wesenheiten hängen schon mit der alten Mondenzeit zusammen, also die sind dort zurückgeblieben, wenn man so will. Also zurückgeblieben heißt, dass sie nicht ihr Entwicklungsziel voll erreicht haben, dadurch zu Widersachern werden, zu einem gewissen Schwergewicht in der Entwicklung, aber das ist notwendig. Das ist notwendig, gerade um den Menschen die Freiheit zu geben. Die könnten die Elohim, wenn es nur noch ihnen gegangen wäre, hätte der Mensch diese Freiheit nicht, sondern er wäre sozusagen ein wahrscheinlich perfektes Empfangsgefäß für die Wünsche, die die Elohim hegen. Und wir wären sozusagen ihre Erfüllungsorgane in gewisser Weise. Wir würden dadurch immer am göttlichen Sein hängen, wir würden keine Fehler machen, also zumindest keine, die nicht ihren Ursprung bei den Elohim selber hätten. Und wir wären also sicher sehr viel perfekter, als wir jetzt sind, aber wir wären nicht frei.
Ist also quasi ein Gesetz oder ob sich die, wie du gesagt hast, über den Elohim...
Ja, so genau. Das ist eigentlich, und das hängt in Wahrheit nämlich letztlich mit dem Christusprinzip zusammen. Weil sozusagen der Christus, der dahinter steckt, eben diesen freien Menschen will, er weiß sozusagen, es geht nur über den Umweg mit den Widersachern, ich muss eine Gegenkraft erzeugen, aber dann wird es gelingen, dass das, was bis jetzt eine einzige Schöpfungsquelle, die Trinität ist, dass zu dieser Schöpferkraft jeder einzelne Mensch den Zugang hat. Das haben jetzt in dieser Form die ganzen Hierarchien über uns nicht, den unmittelbaren Zugang. Weil jetzt läuft es so, dass aus der Schöpfungsquelle wird immer die Kette der ganzen Hierarchien sozusagen wie bei Militärbefehlsausgabe bildlich gesprochen. Also jetzt als nächstes empfangen die Seraphim, die den unmittelbaren Anblick der Trinität haben, empfangen sozusagen diesen Schöpfungsimpuls, verarbeiten ihn, wenn man so will, geben ihn an die Cherubim weiter und so weiter. Irgendwann landet es bei den Engelwesenheiten unten. Und der Engel kann nicht sagen, ich schöpfe direkt aus der Quelle. Sondern da geht ein Impuls von dem Zentrum aus und der schlägt bis nach unten durch. So ist bis jetzt alles entstanden. Und jetzt mit den Menschen entsteht ein Wesen plötzlich, der den direkten Zugang dort hat. Das heißt, im Grunde jeder hat das Potenzial in sich, einen ganzen Kosmos zu schaffen damit. Weil das ist im Großen gesehen die Quelle, aus der ein ganzer Kosmos heraus entsteht. Und potenziell steckt es bei jedem einzelnen Ich drinnen. Das ist was ganz Neues.
Ein Schritt zurück.
Ja, bitte.
Wo du gesagt hast, wir wären dann sozusagen Ausführer der Wünsche der Elohim.
Ja.
Wäre das nicht so? Ist das nicht die Religion, die uns ja dort mit den Geboten auch hinführen möchte, dass wir die Wünsche des
Jehovas... Natürlich. Wobei, wenn ich sage, die Wünsche der Elohim, stimmt es ja immer wieder nicht ganz, weil das geht ja, über denen steht ja auch noch einiges. Also die sind ja auch nicht ganz frei. Das kommt noch dazu. Aber nur dadurch, dass Widersacherwirkungen hineinkommen, gibt es also zumindest Störungen in der Kette drinnen. Also auch sogar bei den Elohim gibt es so gewisse Einflüsse. Es gibt eben auch luziferische Elohim und es gibt animanische Elohim. Weil die gibt es auf allen Stufen, also bei den Seraphim wahrscheinlich nicht und bei den Cherubim auch nur sehr bedingt, aber zumindest also bei den Elohim, bei den Dynameis, die darüber stehen, bei den Geistern der Weisheit, da gibt es ja wohl auch luziferische und alemannische Variationen davon. Also da, das heißt, da gibt es eine gewisse Abweichung dann drinnen.
Aber die könnten diese Elohim nicht selber, die könnten nicht sagen, so, ich will jetzt ein luziferischer Elohim sein, ich will es anders machen. Ich verweigere den Befehl von da oben. Ich baue mein eigenes Vorgarten, nicht so wie alle. Und im Grunde ist das das große Schöpfungsexperiment unserer Erdentwicklung, dass mit dem Menschen ein Wesen entsteht, das das Potenzial hat, das Ganze zu umgehen und direkt auszuschöpfen. Und dann im Grunde überhaupt nicht mehr vom Zentrum aus kontrollierbar ist. Also ganz letztlich genau dieselbe Freiheit hat, die sonst nur dieses Zentrum oben hat.
Dieses Zentrum hat diese Freiheit?
Das hat diese Freiheit. Also soweit man da überhaupt noch was darüber sagen kann, weil das Problem ist, da hört wirklich unsere Möglichkeit, irgendetwas zu beschreiben, auf. Ich kann eigentlich es erst erfassen in dem Moment, wo irgendetwas aus dieser Quelle herauskommt und sich in irgendeiner fassbaren Form manifestiert, dann kann ich es irgendwie beschreiben. Weil da, was soll ich darüber sagen? Unendlich? Ja, aber wie unendlich? Räumlich? Nein, Raum ist noch kein Begriff, der passt. Zeitlich? Zeitbegriff passt dafür nicht. Also eigentlich kann ich da nichts aussagen. Ja, sehr wichtig nennen die Inder das daher das Nirvana oder den Nirvana-Plan, der in drei Stufen ist, interessanterweise.
Das ist ja total missverstanden dann eigentlich.
Ja.
Weil das Ziel ist dann nicht ins Nichts einzugehen, sondern ins Alles eigentlich.
Ja, genau. Das ist interessant. Ich meine, da gab es schon so in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, also wie der Buddhismus dann mehr nach Europa gekommen ist und sich da buddhistische Gesellschaften gebildet haben, da gab es in Deutschland, in Bayern, das war jetzt ein Bezirksrichter, der hieß Georg Grimm, hat glaube ich nichts mit den, hat nichts zu tun mit den Gebrüdern Grimm oder so, ist auch kein Nachfahre. Aber der hat also eigentlich aufgebaut den Buddhismus sozusagen in Deutschland vor allem, hat sehr in Zusammenhang gebracht mit der Philosophie von Schopenhauer, auch weil sich der ja auch sehr beschäftigt hat mit den östlichen Lehren. Und der hat ganz deutlich gesagt, weil die Buddhisten immer sagen, also das Ziel ist es, das Verlöschen im Nichts, also das sozusagen nicht haften am Ich, nicht haften am Selbst, sondern eben die Erlösung ist dann da, wenn man im Nichts, im Nirvana aufgeht. Aber dann kommt man dorthin, wo das Ich seinen eigentlichen Ursprung hat. Das heißt, dann bin ich beim wirklichen Ich, weil das ist die Schöpfungsquelle. Und das Ich ist in seinem Kern genau dasselbe. Das heißt, dann komme ich zum wahren Ich. Und das hat dieser Georg Grimm lustigerweise ganz klar herausgearbeitet. Ja, er beschreibt es ganz klar. Eigentlich bedeutet der Buddhismus, also zu diesem wirklichen Ich hinzukommen. Klar, der kommt so ein bisschen aus der idealistischen deutschen Philosophie heraus als Hintergrund auch, wo das Ich-Prinzip ja ganz stark da war und aber geistig gefasst ist, eben nicht als ich bin halt der mit den 70 Kilo oder was, sondern eben total geistig gefasst, ich denke mal an Fichte, Hegel und so weiter. Der nimmt es mit und sagt, wenn ich ins Nirvana gehe, komme ich eigentlich zum wirklichen Ich erst. Das andere, was sich da manifestiert, ist vielmehr noch Ego oder sowas und das muss ich überwinden. Das hindert mich gerade daran, zur geistigen Quelle zu kommen. Haben alle Indologen haben sich über den Nerv gefallen und gesagt, das ist eine Missinterpretation des Buddhismus und so weiter. Aber ist ein interessantes Phänomen und ich kann mit dem nur anschließen. Also
die Sache ist ja das, dass es ganz entfassbar ist, aber wahrscheinlich ist auch kein Ende der Hierarchie gibt, oder?
Ja, also ich meine, dort hört jedenfalls einmal zumindest im Moment unser Erkenntnisvermögen auf, oder zumindest unsere Möglichkeit, das zu beschreiben, sagen wir mal so.
Na, von der Quelle weiß ich ja nie etwas.
Ja.
Ich weiß nicht, wie tief sie hinunter ist, ich meine jetzt.
Ja.
Ich weiß nicht, was dahinter steht, wann sie aufhört, wie viel kommt.
Und das, was rauskommen kann.
Ja, in dem Moment, wo was herauskommt, das ist der erste Moment, wo ich es fassen kann. Also darum ist. Aber zweifellos, wenn unser Bewusstsein weiter wächst, dann werden wir halt darauf kommen, dass in dem Nirvana eben wieder Abstufungen sind, auch die
ein bisschen was ist ja da, weil auch die Inder sprechen eigentlich von drei Ebenen des Nirvana. Also das ist nicht eigentlich eine Ebene, sondern da gibt es drei. Da gibt es den Nirvana-Plan, den Maha-Nirvana-Plan und den Maha-Pari-Nirvana-Plan. Das ist eine Dreiheit. Die Hebräer, die Kabbalisten, nennen das, diesen Bereich des Nirvana, nennen es das Ein oder Ein Sof. Ein heißt das Nichts. Das Ein Sof oder das Ein Sof Ohr. Das nicht begrenzte Licht ist das dann, das sozusagen unbegrenzte Licht. Also das Eins auf Ohr, das ist dann das, was aber herausbricht sozusagen aus der Quelle, als Schöpfungsblitz, könnte man sagen. Das heißt, das ist das, was dann zumindest als Schöpfungsblitz sichtbar wird, wenn es aus der Quelle herauskommt. Also, aber das sind auch die drei Stufen, das Eins auf und das Eins auf Ohr. Wobei das sicher beeinflusst ist auch durch die christliche Trinitätslehre, weil diese kabbalistischen Lehren sind entstanden zu einer Zeit, als das Christentum auch schon existiert hat. Also das sind nicht so uralte Quellen sozusagen. Und da gab es sehr starke Auseinandersetzungen immer wieder, da Beschäftigungen damit auch. Und das auf die Weise aufzufassen. Und interessant, die Inder haben auch diese Dreigliederung da oben. Also das kann man noch irgendwie fassen. Oder wir sagen im Vater, Sohn und Heiliger Geist, wenn man so will. Also das ist der Bereich dort irgendwo.
Aber Moment, Christus ist jetzt dann Vertreter dieser Trinität oder der Elohim jetzt?
Der Trinität, Vertreter der Vertreter der Trinität wirkt aber durch die Elohim oder durch die Gemeinschaft der Elohim, weil die sind einfach die jetzt, wie soll ich sagen, die Abgeordneten sind, die haben die Aufgabe jetzt die Erdenschöpfung zu bauen. Aber dahinter steckt der Impuls, der von der Quelle kommt, und dahinter steckt eben der Christus. Weil die Vatergottheit, die ist überhaupt ganz im Verborgenen, die schaut da nicht einmal irgendwie heraus. Also der Christus ist eigentlich der jetzt diese Tätigkeit in Gang setzt. Und dabei aber zunächst einmal immer durch andere geistige Wesenheiten oder Gemeinschaften anderer geistiger Wesenheiten wirkt. Und bei Menschen ist es erstmal so, und eben weil der Christus auch Mensch geworden ist, selbst wenn er durch den Menschen wirkt, wenn also dieses Paulus-Wort nicht ich, sondern der Christus in mir oder so ähnlich, also Steiner zitiert es immer so, ist von Paulus gibt es das in verschiedenen Variationen, aber dann ist es immer so, dass die völlige Freiheit gewahrt bleibt. Normalerweise, wenn so eine geistige Kraft durch uns wirkt oder wirken würde, dann nimmt sie uns etwas von unserer Freiheit. Sie inspiriert uns vielleicht, sie gibt uns Kraft, sonst was, aber sie kann in gewisser Weise gar nicht anders, als uns ihren Willen aufzuzwingen. Der Christus ist der Einzige, der das nicht machen muss und nicht macht, der sich sozusagen völlig, weil er sich eben völlig in die Hände der Menschen begeben hat durch dieses Erdenleben und das wirklich bis zur bitteren Neige durchgekostet hat, eigentlich von dem mächtigsten Wesen der Welt im Grunde, wenn ich jetzt von der Vatergottheit absehe, aber ist er eigentlich der Mächtigste, weil er der ist, der tätig die Schöpfung in Gang setzt. Also ist er der Allmächtige, der ist nämlich wirklich der Allmächtige, begibt sich in eine irdische Inkarnation, in der er der absolut Ohnmächtige ist. In der sich all seiner Macht begibt und alles in die Menschenhände übergibt im Grunde. Und das gibt dem menschlichen Ich seine besondere Qualität. Denn es kann sich verbinden mit dem Christus und hat sozusagen ihn als Helfer, als Unterstützer, als Verstärker der eigenen Willenskräfte, des eigenen Willens. Der Christus würde in uns nie etwas tun, was nicht wir wollen. Also es ist nicht so, dass der Christus sagt, so jetzt mach, was ich will. Sondern er hilft uns nur und er füllt uns mit größerer Kraft, das zu tun, was wir aus unserem geistig-schöpferischen Wollen tun. Und nicht nicht also irgendein Eigenwille, der von da oben kommt, sondern er unterstützt uns. Also er ist sozusagen der Kraftfaktor, der die Wirkung verstärkt, der eben zum Beispiel bewirken kann, da ist ein schöpferischer Impuls von einem Menschen, der ist vielleicht jetzt in der Welt gar nicht viel bekannt, der ist in einer kleinen Kammerling und ein paar Leute kennen das. Und trotzdem, wenn er sich mit dem Christus verbindet, beginnt es, ja vielleicht 50 Jahre später, ist ganz egal, das ist ja in der Menschheitsentwicklung eine Kleinigkeit, irgendwie plötzlich eine Wirkung in der Welt zu entfalten.
Darf ich mal fragen, wie hat sich das denn geschichtlich geäußert? Weil ich mich im so um das Jahr 0 herum habe ich jetzt eine nette große Veränderung bemerkt. Wie hätte man das denn merken können oder wann?
Naja, es ist erstens einmal so, dass der Christusimpuls in Wahrheit sich ein bisschen vorher sogar ankündigt schon, was ein sehr auffälliges Phänomen ist, wo nämlich gerade so dieser Freiheitsimpuls irgendwo beginnt in einer gewissen Weise, der zusammenhängt nämlich mit dem verstandesmäßigen Denken. Das ist nämlich die Basis dafür, dass ich mich auf die eigenen Füße stelle. Und wenn man die Geschichte sich anschaut, ist das ein interessantes Phänomen, dass so im 4., 5., 6. Jahrhundert vor Christus plötzlich in der ganzen Kulturwelt, das heißt aber eben nicht nur in Griechenland, nicht nur in Rom, also in Rom ist es nur am wenigsten, aber auch in China, in Indien, in Persien, überall plötzlich diese Verstandeskultur entsteht und teilweise total unabhängig voneinander, jedes mit einer eigenen Nuance, wenn man die chinesischen Denker nimmt, die haben ihre eigene Nuance, aber es ist ganz klar. Und so sehr, dass der Karl Jaspers zum Beispiel, der zwar Theaterposophen gar nicht mögen hat, aber auch nicht jetzt das direkt darauf bezogen, aber der spricht von der Achsenzeit damals, weil da so eine Achse durch die ganze damalige Kulturwelt geht, wo dieser Impuls hereinkommt. Und Steiner sagt, das ist bereits also der nahende Christus im Grunde. Das hängt mit dem schon zusammen. Aber jetzt das bereitet also vor, nämlich die Inkarnation des Christus, macht es möglich.
Das war also eine Notwendigkeit.
Das war also eine Notwendigkeit. Das war notwendig, erstens einmal, um ein Leibesgefäß zu bekommen. Wie kompliziert das ist, haben wir ein bisschen im Weihnachtsvortrag angedeutet. Aber zweitens auch, dass ein Umfeld entsteht, wo dieser Christusimpuls so aufgenommen werden kann, dass er eben mit dieser Freiheit aufgenommen werden kann. Nicht mit dem alten kollektiven Bewusstsein und so weiter. Weil das hat gerade geführt zu dieser Abhängigkeit. Also die alten Einweihungsmethoden, die alten Priestermethoden und so sind eigentlich immer so ein bisschen in so einen halbbewussten Trancezustand zu gehen und die Befehle der Götter zu empfangen. Und genau das wollte der Christus eben nicht, dass da jetzt eine Menschheit um ihn herum ist, die kommt und Befehle von ihm empfängt. Und das ging es überhaupt nicht. Und natürlich jetzt, bis das ausreift, der Impuls, das dauert sehr lang. Also ich würde sagen, diese Zeit um die Zeitenwende herum, das ist ein absoluter Nullpunkt. Lustigerweise gibt es den im Kalender nicht, weil das Jahr Null gibt es nicht. Das ist nämlich eine komische Zeitachse. Es hört auf mit dem Jahr minus 1 und dann geht es Jahr plus 1 und das Jahr 0 gibt es nicht. Es existiert nicht. So ist der Kalender aufgebaut. Da haben wir beim Rechnen einmal aufpassen. Aber da ist also erstens einmal ein Nullpunkt diesbezüglich da, dass sich eben der Christus aller seiner Macht begibt. Aus dem Allmächtigen der Ohnmächtige, der absolut Ohnmächtige wird. Und von dem Moment an beginnt die Möglichkeit des Aufstiegs des menschlichen Ichs. Das ist etwas, von dem hereinholt. Also dadurch, dass der Christus eben auf Erden in einem menschlichen Leib gelebt hat, ist es eben auch ein Impuls für jedes einzelne menschliche Ich, einen gleichartigen Zugang zur Schöpfungsquelle zu bekommen, wie ihn eben der Christus selber hat. Vorher ist das Ich, hat es diese Elohim-Qualität. Das ist also diese Qualität, die ein Ich, das empfängt aus dieser Befehlskette, das Schöpferische. Aber nicht unmittelbar. Erst dadurch, dass der Christus auf Erden gelebt hat, dadurch ist es möglich, dass im Ich, im menschlichen Ich auch diese Qualität ist, unmittelbar an diese schöpferische Quelle heranzukommen. Und nur, dass das Praxis wird bei den einzelnen Menschen, das dauert halt lang. Das fängt jetzt gerade so richtig an, in ein bisschen breiteren Maß. Ich meine, vorher waren es vielleicht ganz vereinzelte Menschen, die das bereits hatten. Aber da war noch viel, viel mehr dieses Empfangen von oben einfach. Und klar, die ganzen Kirchen und so laufen vor allem im Grunde auch noch auf der alten Schiene im Grunde, die ganzen Konfessionen. Daher heißt es ja auch Religio, Zurückbindung oder so. Also eigentlich an die Vergangenheit. Also in Wahrheit, das Christentum im richtigen Sinn ist eigentlich, weiß ich nicht, Proligio oder wie man es nennen soll, also was in die Zukunft geht. Und was also nicht das hat, Befehlsempfänger zu sein. Ich meine, das ist natürlich der Punkt, wo dann die Kirche mit den Anthroposophen hadert irgendwo sehr. Weil sie meinen, der Mensch maßt sich dann zu viel an einfach. Weil auch im katholischen Dogma ist es irgendwo dann ganz scharf festgehalten, also dass es trotzdem also diesen Wesensunterschied zwischen dem Menschen und Gott gibt. Und das heißt, da muss ein Stufenunterschied drinnen sein. Und das hat sich lang vorbereitet. Ich meine, das hat sich vorbereitet bei dem Konzil 864, wo Steiner immer sagt, da wurde der Geist, 869, was, wo Steiner sagt, da wurde der Geist abgeschafft. Also wo dann das Dogma entstanden ist, der Mensch besteht nicht aus Geist, Seele und Leib, sondern nur aus Seele und Leib, und die Seele hat einige geistige Eigenschaften. Also das heißt, das eigentlich Geistige bleibt Gott vorbehalten und der Mensch hat nur so ein Batzel irgendwas davon, ein paar Eigenschaften, aber eben nicht den vollen Zugang zum Geistigen. Eben aus auch der Angst heraus, dass der Mensch dann hochmütig wird und dass er sich irgendwann sozusagen Gott gleich macht, und das ist doch also dem Sündenfall vergleichbar irgendwo oder so. Und man kann es aber auch anders sehen, man kann sagen, der Mensch erfüllt das, was ihm geistig möglich ist, nicht oder versäumt eine Aufgabe, wenn er nicht diesen eigenständigen schöpferischen Impuls ergreift und pflegt. Weil wenn man dahinter schaut, sieht man, dass letztlich der Christus der ist, der diesen Weg dazu ebnet. Sogar teilweise im Widerspruch fast zu den Elohim oder zumindest abseits der Elohim, das den Menschen möglich macht. Und das heißt, wenn wir den Impuls nicht aufgreifen, versäumen wir etwas, was uns als Möglichkeit zur Verfügung gestellt ist, aber eine Möglichkeit, aus der wir selber etwas machen müssen. Nur sie bedeutet natürlich dann auch eine viel größere Verantwortung. Sie bedeutet zum Beispiel, dass es nicht so ist, na, die Schöpfung wird schon irgendwie gut ausgehen. Wurscht, was der Mensch macht, die Götter werden es schon irgendwann richten. Also bereue deine Sünden und dann wird es schon gut ausgehen. Ich meine, es ist letztlich dadurch so, dass das ganze Schöpfungsziel verfehlt werden kann.
Ja, das ist doch kein Punkt, oder?
Ich meine, nein, eh nicht.
Es geht ja dann dort doch irgendwie weiter und es ist halt die Frage, wie viel scheidet sich ab?
Es geht irgendwie, na sicher, natürlich. Aber ich meine es eher jetzt in dem Sinn, dass es bis jetzt halt immer so war, dass es, bevor diese Schöpfung sich manifestiert hat, gab es also ich meine, mit menschlichen Begriffen ist das so schwer auszudrücken, aber es war kein keine ganz offene Entwicklung, sondern aus dem geistig-schöpferischen ist eigentlich ein Grundimpuls einmal da und das ganze Schöpfungsgeschehen besteht dann darin, diesen Impuls auszuarbeiten, bis er einmal so weit als möglich sich bis ins Physische von mir aus hinein manifestiert hat und es dann wieder ins Geistige zurückzuziehen. Aber da ist der Plan im Grund am Anfang fertig. Und jetzt ist da ein Wesen drinnen mit dem Menschen, das zwischendurch eigentlich, gut, wir sind ein bisschen über die Mitte der Schöpfung, aber immerhin, anfängt da einen eigenen Impuls hineinzugeben, der, naja, wenn er wirklich aus dem Geistigen ist, durchaus vereinbar ist mit dem Schöpfungsplan, ihn aber trotzdem erweitert und ihn ein bisschen in eine andere Richtung bringt. Also das heißt, wir bringen was dazu. Wir verändern die Richtung. Jeder einzelne Mensch. Weil vorher gibt es nur das eine Zentrum sozusagen, das im Wesentlichen bestimmt. Und ja, es könnte sogar sein, dass halt dann das Ziel, was zumindest der Christus verfolgt, eben den freien Menschen zu erzeugen, wenn wir das letztlich verweigern, dann geht der Plan zumindest nicht in Erfüllung. Sicher wird irgendwas rauskommen und irgendwas fertig sein und es ist nicht jetzt so, dass das alles kaputt ist, aber es ist sozusagen das eigentliche Ziel, das der Christus mit der Erdenschöpfung verfolgt, eben den freien Menschen hinzustellen. Wenn wir es verweigern, dann wird es eben nicht. Dann ist es halt die Erdenentwicklung im Grunde so ein Entwicklungsprozess, wie alle anderen vorher waren. Ein Schöpfungsplan, der irgendwie vom Zentrum aus bestimmt ist und mehr oder weniger so durchgeführt wird, aber nicht eigenständige schöpferische Wesenheiten an der Peripherie. Ganz eigenständige.
Ich möchte nochmal 869. Wenn da vereinbart wurde, dass es jetzt so und so ist mit gewissen geistigen Eigenschaften, ist die Seele des Menschen, ist das nicht eine mögliche Beschreibung eigentlich desgleichen, was wir hier sagen, dass wir in der Leibeshülle den Funken, den göttlichen Funken in uns haben, das aber Potenzial nur darstellt zu dieser Entwicklung, die du jetzt
hast. Ja, das heißt, so kann man es auch sehen. Ja, sicher. Sicher.
Auch.
Kann man durchaus auch so sehen. Nur es ist damals schon sehr deutlich, also mit dem Hintergrund ausgesprochen worden, der Mensch soll sich ja nicht erfrechen, sozusagen nach dem Geist da zu suchen oder zu greifen. Also es ist schon ganz deutlich als Stopp, da ist aus. Das war ganz deutlich die Linie und es hat auch Folgen gehabt. Ich meine, später dann in der Philosophie ging es dann auch schon nur mehr um Leib und Seele, das Leib-Seele-Problem und und Geist, das ist schon. Und der Geistesbegriff des Geistes oder wie unterscheiden sich Geist und Seele ist dann mit der Zeit schon ziemlich verschwommen. Was ist eigentlich der Unterschied?
Ja, aber das heißt, es gibt den Begriff der Gottessohnschaft und da wäre es eigentlich ganz klar, was eine Sohnschaft ist, oder?
Ja, natürlich. Natürlich. Es gibt da schon sehr viele Spitzfindigkeiten drinnen und auch Widersprüche und Theologie besteht dann vielfach auch darin, diese Dinge irgendwo auszugleichen oder zu rechtfertigen, dass man das eine sagen kann und das andere trotzdem. Interessant ja zum Beispiel, dass es kein Dogma gibt, das gegen die Wiedergeburtslehre spricht. Obwohl es gar nicht gern gesehen wird, aber es ist definitiv nicht ketzerisch. Und man hat immer wieder versucht, weil es geht nicht. Es sind zu viele Stellen, die zu heikel sind, auch in der Bibel drinnen, die man nicht gut genug argumentieren kann mit logischem Verstand, dass man es als Dogma festschreiben kann. Also ist am besten sozusagen, man redet nicht viel darüber. Obwohl es Einzelne gab, die sich damit beschäftigt haben. Also zum Beispiel der Wojtyla, der Johannes Paul II., hat sich damit beschäftigt, sehr intensiv, hat sich im Übrigen auch mit den Schriften Steiners relativ intensiv beschäftigt. Trotzdem er dann im Alter ziemlich konservativ und so war, aber hat auch also sich sehr intensiv mit dem Wiedergeburtsgedanken beschäftigt und hielt ihn für sehr wahrscheinlich. Der Ratzinger dann, also der Benedikt XVI., überhaupt nicht. Der sagt zwar, ja gut, es gibt kein Dogma, das dagegen spricht, aber er kann sich das überhaupt nicht vorstellen, wie das sein soll. Also er fängt damit, sagt er ganz ehrlich und offen.
Er hat nicht genug Steine studiert.
Naja.
Ja, wahrscheinlich. Ja, weiß ich nicht. Zumindest hat es ihm nicht überzeugt. Wie auch immer.
Nee, der ist der Abgesandte Gottes. Verstanden.
Genau.
Das hat ihm genügt.
Genau.
Ein schönes Bild.
Ja, dafür bitte, ist ja der zweite Papst jetzt entlebt, fast der erste, aber es gab im Mittelalter irgendwann, der hat zurückgetreten. Das gab es ja sonst noch nicht.
Er ist zurückgetreten.
Der ist ja zurück. Ja! Böse Zungen haben gesagt, das war seine größte Tat.
Ich verfolge
ihn
auch nicht, das Geschehen.
Ja, der.
Der
Witz des Tages war ein ungewollter Witz, war bei einer Berichterstattung, ich weiß nicht, irgendwo im Radio oder was war das, Meldung, ich glaube im Bayernfunk oder irgend sowas, wurscht, haben sie gemeldet, Papst Benedikt, was war nämlich im Februar, war das? Papst Benedikt gab auf einer Faschingskonferenz, entschuldigen Sie, auf einer Bischofskonferenz bekannt. Wortwörtlich, das war offensichtlich keine Absicht, das war so ein Hopperlauer, das hat passt. Das hat total passt, ja. Nein, da ist er zurückgetreten. Ja, jetzt haben wir einen Franziskus den Ersten. Irgendwann im Mittelalter gab es, ansonsten sind alle Beinhardt gestorben in ihrem Amt, bis sie nicht mehr können haben.
Das ist Beinhardt ist am Ende geblieben,
ja.
Aber Beinhardt ist gestorben, oder?
Ja. Ja, ja.
Ja, danke.
So ist es. Na gut, ich sage, lassen wir es heute ruhen. Ja, weit in die Mondenwelt sind wir noch nicht vorgedrungen, ja, aber wir werden weiter. Ja, na passt eh. Nein, passt eh. Bissl haben wir schon gehört. Es gehört eh aber irgendwo alles dazu. Also.
Kann man auch eine Frage stellen?
Ja, gerne. Völlig.
Also, wie man sieht, braucht es ja auf der Trinitätsebene immer drei, oder? Also, wenn es drei von unseren Menschen schaffen.
Ja, rechts.
Schauen wir mal, ja. Schauen wir mal.
Und genau. Du meinst natürlich nicht selber.
Ich blende jetzt aus.